Neulich habe ich eine Aufzeichnung von einer Radiosendung gehört, in der ein Pastor gefragt wurde: Pastor, warum glauben Sie eigentlich an das, was Sie glauben? Und der Pastor hat geantwortet: Ja, ich glaube daran, weil es in der Bibel steht. Da fragt der Mann vom Radio zurück: Ja gut, aber warum glauben Sie denn, was in der Bibel steht? Und die Reaktion dieses Pastors, ja, ich finde sie fast ein wenig peinlich. Er fing buchstäblich an zu stottern und er sagte dann irgendwann: Ja, auf die Frage bin ich jetzt nicht vorbereitet. Meine Beobachtung ist, es ist kein Einzelfall. Es fällt vielen Christen schwer zu begründen, warum sie eigentlich den Aussagen dieses Buchs hier, der Bibel, vertrauen. Und ich finde schon, dass das ein Problem ist. Denn Tatsache ist ja nun mal, wir Christen haben zu den Inhalten unseres Glaubens letztlich nur diese eine einzige Informationsquelle, die Bibel. Und da ist ja dann die Frage schon berechtigt: Warum glauben wir eigentlich, was in der Bibel steht? Und was sagen wir Menschen, die uns diese einfache Frage stellen? Warum soll man denn bitte heute noch glauben, dass das, was in der Bibel steht, in irgendeiner Form vertrauenswürdig ist? Jetzt kann man da natürlich antworten: Ja gut, das ist halt eine Glaubensentscheidung. Das ist anders als in der Wissenschaft. In der Wissenschaft, da hat man es mit Fakten zu tun. Da kann man Dinge wissenschaftlich untersuchen. Man kann bestimmte Theorien beweisen oder widerlegen, aber in der Religion, da ist es halt so, da kann man die Dinge halt entweder glauben oder auch nicht. Da ist es eine rein subjektive, persönliche Entscheidung, die kann man nicht näher begründen, gleich gar nicht beweisen. Und manche Theologen verstärken das dann noch mit der Aussage: Die Bibel, die braucht ja auch keine Argumente für ihre Glaubwürdigkeit. Die spricht doch für sich selbst. Gott braucht unsere Verteidigung nicht. Und die Bibel braucht es auch nicht. Die Bibel kann für sich selber sprechen. Wir müssen ihr nicht beispringen. Und es wäre ja auch ein Anzeichen von Angst oder von Schwäche, wenn wir glauben, wir müssten jetzt Schutzmauern so um die Bibel rumbauen, damit es ja niemand in Frage stellt. Also sowas machen doch nur Kleingläubige. Nur ein schwacher Glaube braucht es. Ein reifer Glaube, der braucht es nicht. Ja, der kann da gelassen drüber stehen, wenn da skeptische Anfragen kommen. Der kann gelassen bleiben in dem Wissen: Ich muss Gott nicht verteidigen. Ich muss die Bibel nicht verteidigen, das kann sie schon selber machen. Ja, und ich finde schon, dass da was dran ist, dass das ein Stück weit stimmt. Man kann die Wahrheit des Glaubens natürlich nicht beweisen. Man kann die Wahrheit der Bibel nicht beweisen. Und ja, wir müssen die Bibel auch nicht verteidigen, das stimmt. Aber ich finde, wir sollten doch wenigstens begründen können, warum wir der Bibel vertrauen, warum wir sie für glaubwürdig halten. Denn die Frage ist ja schon: Wie glaubwürdig sind wir denn als Christen, wenn wir auf solch eine einfache und grundlegende Frage, so wie dieser Pastor, gar nichts antworten können? Ja, ist dann nicht verständlich, wenn Nichtchristen mit dem Kopf schütteln und sagen: Also das scheint mir doch nicht wirklich durchdacht zu sein, was diese Christen da so vertreten und was die so äußern. Und dazu beobachte ich etwas. Ja, die Leute, die den christlichen Glauben in Zweifel ziehen, die sind ja zumeist überhaupt nicht der Meinung, dass diese Frage nach dem Vertrauen in die Bibel, dass es nur so eine rein subjektive Glaubensentscheidung wäre. Nein, diese Leute, die bringen ja jede Menge Argumente vor für ihre Überzeugung, dass die Bibel auf gar keinen Fall glaubwürdig ist. Ja, da wird gesagt, die Bibel ist doch voller Widersprüche. Die ist voller überholter Weltbilder, voller Fehler, voller Fälschungen. Und meine traurige Beobachtung ist, so viele junge Leute, in die wir in der Jugendarbeit investieren, die verlieren ihren Glauben wieder, wenn sie da rausgehen in die Welt und wenn sie mit solchen Argumenten regelrecht bombardiert werden. Und das finde ich so traurig. Und ich frage mich, hat das vielleicht auch etwas damit zu tun, dass wir diese jungen Leute nicht vorbereitet haben auf die kritischen Anfragen, die da auf sie zurollen, und dass wir ihnen keine Argumente mit auf den Weg gegeben haben, um auf diese Kritik an der Bibel zu antworten? Und ich finde, es ist wirklich höchste Zeit, dass wir Christen wieder deutlich machen, auch wenn wir unseren Glauben nicht beweisen können, Aber wir haben trotzdem gute, vernünftige Gründe und Argumente für unseren Glauben. Wir können gute Antworten geben, wenn wir gefragt werden, warum wir denn als Menschen des 21. Jahrhunderts heute immer noch unser Vertrauen auf dieses uralte Buch setzen. Und ich will dir heute 14 Gründe nennen, warum ich die Bibel tatsächlich für absolut glaubwürdig halte. Diese Liste ist ganz bestimmt nicht vollständig. Es gibt sicher noch einige Gründe mehr. Und klar ist auch, ich werde in diesem Vortrag nicht die Zeit haben, jedes dieser Argumente so bis ins Letzte auszuloten und das Pro und Contra durchzudiskutieren. Aber ich hoffe, ich kann dir zumindest eine Reihe von Anregungen geben, die dich in deinem Glauben ermutigen und die dir vielleicht auch Lust machen, dich näher mit diesen echt spannenden Themen zu beschäftigen, sodass wir als Christen am Ende sprachfähiger werden, dass wir es lernen, mit Leidenschaft und Überzeugung für unseren Glauben einzustehen. So, also ich hoffe, ich konnte dein Interesse wecken. Lass uns einsteigen. 14 Gründe, warum die Bibel glaubwürdig ist. 14 Argumente, warum es auch heute noch vernünftig ist, der Bibel zu vertrauen. Und der erste Grund für die Glaubwürdigkeit der Bibel ist etwas, das leider immer noch viel zu wenige Christen wissen. Immer noch viel zu viele Christen sind total überrascht, wenn man ihnen sagt, die Überlieferungsqualität der Bibel ist absolut einzigartig. Sie ist herausragend gut. Also wir verfügen heute ja über viele Texte aus der Antike und bei keinem dieser Texte haben wir heute noch das Original. Die Originale sind allesamt verschollen, aber was wir von diesen Texten heute haben, sind Abschriften von Abschriften von Abschriften von Abschriften. So, um dir nur mal ein Beispiel zu nennen, der römische Historiker Tacitus hat seine berühmten Annalen im Jahr 110 nach Christus veröffentlicht und die älteste bekannte Abschrift, die wir heute von diesem Text haben, stammt aus dem 9. Jahrhundert. Das heißt also, dazwischen liegen fast 800 Jahre, in denen dieser Text wieder und wieder abgeschrieben worden ist. Und wir müssen natürlich befürchten, dass sich bei diesen Abschreibevorgängen im Lauf der Zeit immer mehr Fehler eingeschlichen haben. Ja, und das ist die Situation bei praktisch allen antiken Schriften. Oft ist die Zeitspanne zwischen Veröffentlichung und der ältesten erhaltenen Abschrift sogar noch länger. 900 Jahre, 1000 Jahre oder vielleicht sogar noch mehr. Und die Zahl der erhaltenen alten Abschriften ist selten höher als zweistellig. Mit einer Ausnahme. Beim Neuen Testament sieht es vollkommen anders aus. Die ältesten Abschriftsfragmente, die wir heute noch haben, stammen sehr wahrscheinlich aus der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts. Ja, das sind also nur ein paar Jahrzehnte jünger als die verschollenen Originale. Und im Vergleich ist es natürlich eine ungeheuer kurze Zeit. Und dazu kommt, wir haben ganze Berge von historischen Abschriften. Wir haben heute etwa 5700 griechische Handschriften. Wir haben Übersetzungen ins Lateinische und in andere Sprachen. Und dazu kommen zahllose Zitate in antiken Schriften. Das heißt, die Qualität der Überlieferung des Neuen Testaments spielt im Vergleich zu allen anderen antiken Schriften in einer völlig eigenen Liga. Kein anderes Dokument aus der Antike ist auch nur annähernd so gut überliefert wie das Neue Testament. Jemand, der sich wissenschaftlich mit diesem Thema beschäftigt, ist Professor Holger Struthwolf vom Institut für Neutestamentliche Textforschung an der Uni Münster. Und dieses Institut hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle diese Textzeugnisse haargenau auszuwerten. Und ihr Ziel ist es, so genau wie möglich den ursprünglichen Text zu rekonstruieren. Und das ist für Christen natürlich ein super spannendes Projekt, denn da stellt sich natürlich die Frage, stimmen denn die Texte, die wir heute lesen? Oder sind diese Texte manipuliert worden? Sind sie verändert worden zwischendurch? Lesen wir vielleicht gar nicht mehr das, was Paulus ursprünglich mal geschrieben hat? Lesen wir vielleicht was, was andere Leute da später rein manipuliert haben? Und im Jahr 2014 hat Professor Struthwolf ein Interview gegeben. Und da hat er ein bemerkenswertes Zwischenfazit seiner Arbeit gezogen. Wörtlich hat er gesagt, insgesamt ist die Überlieferung der Bibel sehr gut und sehr treu. In den theologischen Punkten gibt es unter abertausenden Handschriften kaum Abweichungen. Ja, es gab da zwar schon ein paar Dinge, die er aufgrund seiner Untersuchungen an den Texten ändern musste, aber zu diesen Änderungen hat er gesagt, die meisten Änderungen sind jedoch so geringfügig, dass sie den Sinn nicht verändern. Die Welt wird die Geschichten, die ihr die Bibel erzählt, nicht neu erlernen müssen. Anders ausgedrückt, wir können tatsächlich uns darauf verlassen, dass das, was wir da heute lesen in der Bibel, sehr genau dem entspricht, was die biblischen Autoren damals geschrieben haben. Und ich finde, das ist doch wirklich bemerkenswert. Aber natürlich muss das jetzt noch nicht heißen, dass das, was diese Leute damals aufgeschrieben haben, auch wirklich glaubwürdig ist. Ja? Vielleicht haben sich diese Leute ja schlecht erinnert oder vielleicht haben sie manches verdreht, verwechselt, zurechtgebogen. Woher wollen wir denn wissen, dass das glaubwürdig ist, was diese Leute damals aufgeschrieben haben? Und damit sind wir beim zweiten Grund, warum ich die Bibel für so glaubwürdig halte. Und der Punkt ist, diese Texte in den Evangelien haben viele Eigenschaften von authentischen Augenzeugenberichten. Das heißt, sie haben Eigenschaften, die darauf hindeuten, dass diese Texte tatsächlich von äußerst kundigen Menschen korrekt aufgeschrieben worden sind. Das berichtet zum Beispiel Dr. Peter J. Williams. Der Mann ist ein sehr kundiger Forscher. Er ist Leiter des bekannten Tyndale-Hauses in Cambridge. Und er hat nachgewiesen, dass zum Beispiel die Namensverteilung im Neuen Testament sehr genau mit der tatsächlichen Häufigkeit der Namen der damaligen Zeit übereinstimmt. Und das ist erstaunlich. Denn die Vorliebe für bestimmte Namen hat sich damals schon genauso schnell verändert wie heute. Und man konnte deshalb eine solche Namensverteilung später nicht mehr rekonstruieren. Und deshalb ist die korrekte Namensverteilung ein starkes Argument dafür, dass hier ganz offenkundig Leute geschrieben haben, die wirklich wussten, wie die Zeitgenossen Jesu geheißen haben. Das Gleiche gilt für die Ortsnamen. Ja, anders als in den Apokryphen ab Evangelium finden wir zahlreiche korrekte Ortsnamen in den biblischen Evangelien. Und das heißt, die Evangelisten haben sich ganz offenkundig sehr gut ausgekannt in der Welt, in der Jesus sich bewegt hat. Aber das ist noch nicht alles. Williams beweist, die Autoren der vier Evangelien wussten bestens Bescheid über die Tier- und Pflanzenwelt und über viele Gegebenheiten und Gebräuche der damaligen Zeit. Sie haben sich an viele stimmige Details erinnert, die man normalerweise schnell vergisst. Und es ist eigentlich nur so erklärbar, dass diese Autoren entweder selbst Augenzeugen waren oder dass sie Berichte von Augenzeugen sehr akribisch aufgeschrieben haben. Und falls dich das jetzt überrascht oder näher interessiert, dann empfehle ich dir dazu den Offenbarvortrag von Peter Williams und dazu das Interview, das wir mit ihm geführt haben. Und natürlich empfehle ich dir ganz besonders sein Buch Glaubwürdig, das er zu diesem Thema geschrieben hat. Super spannend. Ich lege es dir sehr ans Herz, dir das mal zu besorgen und durchzulesen. Kommen wir zum dritten Grund, warum die biblischen Texte so herausragend glaubwürdig sind. Und das ist der enorme Erfolg der christlichen Botschaft in der Zeit und in der Region der Augenzeugen. Die christliche Botschaft hat sich enorm schnell ausgebreitet. Das ist ja an sich schon ein sehr erstaunliches Phänomen. Tacitus hat berichtet, dass der römische Kaiser Nero schon im Jahr 64 nach Christus den Christen den Brand Roms in die Schuhe geschoben hat. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das sind nur etwa 30 Jahre nach dem Tod Jesu. Innerhalb von 30 Jahren hatte sich das Christentum schon bis nach Rom ausgebreitet. Und zwar in einem Ausmaß, dass Nero gedacht hat, oh wow, dieser neuen Religion muss ich dringend mal einen kräftigen Dämpfer verpassen. Wahnsinn. Aber angefangen hat diese unglaubliche Erfolgsgeschichte natürlich in Israel. Genauer gesagt, in Jerusalem. Und das ist in Bezug auf die Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft natürlich von besonderer Bedeutung. Warum? Ganz einfach. Man kann sich ja relativ leicht wilde Geschichten ausdenken, solange diese Geschichten in weit entfernten Regionen, in längst vergangenen Zeiten abspielen, ja, solange niemand nachprüfen kann, was du da erzählst, kannst du natürlich alles behaupten, was du willst. Aber wenn man Geschichten verbreitet über Ereignisse, die in der eigenen Zeit und in der eigenen Region stattgefunden haben, ja, dann hat man ein Problem. Denn dann kann das von den Leuten überprüft werden, was du erzählst. Und es trägt nicht zum Erfolg deiner Botschaft bei, wenn da dauernd Leute aufstehen und sagen, boah, also sorry, aber ich bin ja da gewesen. Ja? Da ist niemand geheilt worden. Da ist kein Lazarus aus dem Grab rausgekommen. Das hätte ich ja wohl mitkriegen müssen. Also so ein Blödsinn. Aber solche Probleme hatten die Apostel ganz offenkundig nicht. Im Gegenteil. In seiner Pfingstpredigt sagte Petrus zu den Bewohnern Jerusalems, Gott selbst hat euch gezeigt, wer er war. Mitten unter euch hat Gott auch durch ihn machtvolle Taten, Wunder und Zeichen geschehen lassen. Das wisst ihr ja selbst. Ja, das heißt, das Wissen der Zuhörer war für Petrus nicht etwa ein Problem, sondern im Gegenteil, es war eine Hilfe, die er gern genutzt hat in der Verkündigung. Ja, so auch, als er dann später das Evangelium dem Hauptmann Cornelius gebracht hat, da sagt er, ihr wisst doch, was im ganzen jüdischen Land geschehen ist. Die Heilungen, die Kreuzigung, ihr wisst davon. Auch hier, Petrus baut auf dem Wissen seiner Zuhörer. Und auch bei Paulus finden wir dieses Phänomen. In seinem Brief an die Korinther hat Paulus extra darauf hingewiesen, dass es da fast 500 Zeugen für die Auferstehung gibt, die immer noch am Leben sind. Und Paulus sagt damit, du kannst sie fragen, kannst hingehen. Und so etwas schreibst du nicht, wenn es diese Zeugen nicht wirklich gibt. So diese Art der Kommunikation in Verbindung mit dem enormen Erfolg in der Zeit und in der Region der Augenzeugen spricht natürlich stark dafür, dass diese ersten Jesus-Nachfolger wirklich glaubwürdig waren. Und es spricht natürlich auch heute noch für ihre Glaubwürdigkeit. Kommen wir zum vierten Grund für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Und das ist die extreme Opferbereitschaft der Zeugen. Ja, der Geschichtsschreiber Tacitus schreibt zum Beispiel Folgendes. Nero gab denen, die das Volk Christen nannte, die Schuld und belegte sie mit den ausgesuchtesten Strafen. In Felle wilder Tiere eingenäht, wurden sie von Hunden zerfleischt. Oder mussten ans Kreuz geschlagen und angezündet nach Einbruch der Dunkelheit als nächtliche Beleuchtung brennen. Ja, also diese Bemerkung von Tacitus ist nur einer von vielen Belegen, die zeigen, Teile der ersten christlichen Generationen waren einem wirklich brutalen Verfolgungsdruck ausgesetzt. Ja, also wenn wir den Überlieferungen folgen, dann müssen wir davon ausgehen, dass die meisten der Jünger Jesu den Märtyrertod gestorben sind. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, es gab es immer mal wieder, dass Leute bereit sind, für irgendwas ihr Leben zu geben, weil sie halt mit irgendwas indoktriniert worden sind. Das Problem ist nur, diese Leute waren nicht indoktriniert. Ihre Botschaft hieß ja, Jesus ist auferstanden und das sind wir Zeugen. Wir sind Zeugen, wir sind selbst Augenzeugen der Dinge, die wir euch berichten. Und das heißt, bei diesen Leuten gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder waren sie Lügner oder sagen wir es mal netter, sie waren vielleicht sehr kreative Geschichtenerzähler oder aber sie haben die Wahrheit gesagt. So, jetzt stell dir mal vor, die Jünger Jesu hätten sich das tatsächlich ausgedacht. Ja? Die hätten irgendwann vereinbart, wir verbreiten jetzt die Nachricht, Jesus ist auferstanden. Wir haben ihn nicht nur irgendwie gefühlt, wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn berührt, wir haben mit ihm gegessen. So, wie lange hältst du eine solche Geschichte durch? Ich würde sagen, spätestens dann, wenn du vor deinem Henker stehst, dann überlegst du dir das nochmal. Aber diese Leute haben sich das nicht überlegt. Sie sind dabei geblieben. Jesus ist auferstanden. Ausnahmslos sind sie zu diesem Zeugnis gestanden bis in den Tod. Das gilt sogar für Jakobus. Jakobus war eine Zeit lang einer der Leiter der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem und er war ein leiblicher Bruder von Jesus. Das steht nicht nur in der Bibel, das berichtet auch der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, der selbst kein Christ war. Wörtlich hat Josephus geschrieben, er, das heißt der Hohepriester Hannas, versammelte den Hohen Rat zum Gericht und stellte vor diesen den Bruder des Jesus, der Christus genannt wird, mit Namen Jakobus, sowie noch einige andere, die er der Gesetzesübertretung anklagte und zur Steinigung führen ließ. Also was sagt Josephus hier? Er sagt zwei Dinge. Erstens, Jakobus war tatsächlich ein Bruder von Jesus. Und zweitens, Jakobus ist tatsächlich einen Märtyrertod gestorben. So, und warum ist das jetzt so bedeutsam? Naja, das bedeutet, der leibliche Bruder Jesu ist für den Glauben an Jesus in den Tod gegangen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie war das möglich? Wie konnte es geschehen, dass der leibliche Bruder Jesu für den Glauben an Jesus in den Tod gegangen ist? Ich meine, stell dir vor, jemand will dich davon überzeugen, dass dein eigener Bruder Gott ist, dass du ihn anbeten solltest und dass er es wert ist, dass du für den Glauben an seine Göttlichkeit in den Tod gehst. Ich vermute, du stimmst mir zu, das wird nicht klappen. Ja, denn den eigenen Bruder, den kennst du durch und durch, samt all seinen Schwächen, samt all seinen zutiefst menschlichen Marotten. Mit deinem Bruder hast du dich vielleicht schon im Sandkasten gestritten. Man betet nicht seinen leiblichen Bruder als Gott an. Das tut niemand. Ja, man sagt ja zu Recht, dass ein Prophet im eigenen Land nichts gilt, aber in der eigenen Familie gilt es natürlich doppelt und dreifach. Und trotzdem hat Jakobus als monotheistischer Jude angefangen, seinen eigenen Bruder als Gott anzubeten. Und davon war er so überzeugt, dass er bereit war, für diesen Glauben in den Tod zu gehen. Und das finde ich schon wirklich atemberaubend. Und ich frage mich, was kann denn eigentlich glaubwürdiger sein als dieses Zeugnis des Jakobus, des leiblichen Bruders von Jesus? Kommen wir zum fünften Grund, warum die Bibel glaubwürdig ist. Und das fünfte Argument heißt, die unpopuläre Botschaft der Bibel. Und was meine ich damit? Ganz einfach. Eine Lüge oder ein kreatives Märchen setzt man ja normalerweise nur dann in die Welt, wenn man sich davon irgendeinen Vorteil verspricht. Ja? Also wenn man die Hoffnung hat, dass man davon in irgendeiner Form profitieren kann. Und die Frage ist, was für ein Vorteil soll das bei der Botschaft der ersten Christen gewesen sein? Ja, also diese ersten christlichen Zeugen hatten ja behauptet, dass es da einen göttlichen König gibt, der Mensch wurde und der sich am Kreuz hat umbringen lassen. Am Kreuz zu sterben hieß für die Juden, hier ist jemand ganz offenkundig von Gott verflucht worden. Denn so steht es in der Tora, in 5. Mose 21. Wer an einem Holz aufgehängt wird, der ist von Gott verflucht. Und auch deshalb war der Kreuzestod in der damaligen Kultur etwas, das zutiefst verachtet wurde. Und es ist kein Wunder, dass es bis zum 4. Jahrhundert gedauert hat, bis das Kreuz ganz langsam zum Symbol der Christen wurde. Ja, vorher hat man dieses Symbol gemieden, so gut es nur ging, weil es eben so verachtet war in der Gesellschaft. Und man muss dazu noch wissen, die jüdische Religion war streng monotheistisch. Ja, da war es vollkommen abwegig, einen Menschen als Gott anzubeten. Und es ist deshalb kein Wunder, dass Paulus geschrieben hat, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Die Botschaft von Jesus und vom Kreuz war nicht attraktiv damals. Im Gegenteil, diese Botschaft war eine Provokation, ein Ärgernis. Jeder wusste sofort, mit so einer Botschaft machst du dich nicht beliebt. Im Gegenteil, diese Botschaft wird für die Leute erstmal völlig abstrus klingen. Du handelst dir nichts als Ärger ein, wenn du so eine Botschaft verbreitest. Das war übrigens bei den Propheten im Alten Testament auch schon so. Auch ihre Botschaft ist meistens überhaupt nicht gut angekommen bei den Leuten. Jeremia ist für seine Botschaft drangsaliert worden. beschimpft worden, gefoltert worden. Ja, nicht wenige Propheten haben für ihre Botschaft mit dem Leben bezahlt. Warum also hätten sie eine solche Botschaft erfinden sollen? Was war das Motiv dieser Leute, so eine Botschaft in die Welt zu setzen? Mir fällt ehrlich gesagt nur ein einziges Motiv ein. Diese Leute haben offenkundig all das wirklich gehört, wirklich gesehen und wirklich erlebt. Es war die Wahrheit, die ihnen die Kraft gegeben hat, sogar mit ihrem Leben für ihre unpopuläre Botschaft einzustehen. Jeder andere Grund, den man sich da ausdenken kann als Motiv, wirkt zumindest auf mich nicht einleuchtend. Kommen wir zum sechsten Argument. Das sechste Argument für die Glaubwürdigkeit der Bibel ist ihre drastische Ehrlichkeit und die fehlende Idealisierung. Idealisierung ist ja etwas, was in der Geschichtsschreibung häufig vorkommt. Viele Geschichtsschreiber wurden von Herrschern beauftragt oder zumindest streng kontrolliert. Und deshalb wurden dann viele Herrscher zu Helden gemacht oder sogar wie Götter verehrt. Und die eigene Nation wurde tendenziell immer wieder heroisiert. Also das heißt, man hat gerne so getan, als wäre die Geschichte des eigenen Volks voll von ruhmreichen Heldentaten. Und wir kennen das ja auch von heutigen Diktaturen, dass die Geschichte der Nation und ihrer Führer und Helden gerne als ruhmreich dargestellt wird. Aber nichts davon finden wir in der Bibel. Nirgends, an keiner Stelle. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber in der Bibel gibt es keine idealisierten Helden. Da gibt es nur Menschen mit Stärken und Schwächen. Und sogar die größten Helden der Bibel blamieren sich reihenweise bis auf die Knochen. Ja, Noah hat sich betrunken. Abraham, der Vater des Glaubens, hat seine Frau mehrfach feige im Stich gelassen. Die Karriere Jakobs, des Namensgebers Israels, basierte auf einem Betrug. Mose war ein Mörder. Das Volk Israel war immer wieder glaubensschwach und untreu. König David war ein Ehebrecher und Mörder. Der weise König Salomo hat Götzen angebetet. Petrus hat Jesus feige verleumdet. Paulus hat sich mit Barnabas und Petrus zerstritten. Und besonders auffällig, an Ostern waren es Frauen, die als erste die Auferstehung bezeugt haben. Ja, obwohl das Zeugnis von Frauen damals nichts wert war. So, wenn du Leute damals von der Auferstehung überzeugen wolltest, dann hast du damals Männer als Zeugen gebraucht, nicht Frauen. Und wenn du Leute von der Autorität und dem Vorbildcharakter eines Abraham, Jakob, David oder Petrus überzeugen willst, dann brauchst du Helden statt Versager. Aber die Bibel ist anders. Sie ist ehrlich. Sie ist manchmal brutal realistisch. Und das nicht nur stellenweise. Sie hat durchgängig diesen einzigartigen Klang der Wahrheit, die sie von all den Heldengeschichten unterscheidet. Und das ist ein erstaunliches Phänomen. Und natürlich macht gerade diese Ehrlichkeit die Bibel besonders glaubwürdig. Kommen wir zum siebten Grund für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Und ich muss sagen, der beeindruckt mich persönlich ganz besonders stark. Es geht um die Durchgängigkeit der biblischen Geschichte. Ja, man muss sich das mal klar machen. Die Bibel ist ja nicht ein einziges zusammenhängendes Buch, sondern sie ist eine Sammlung von 66 verschiedenen Büchern, die von mindestens 40 verschiedenen Autoren verfasst worden sind. Ja, und diese 40 Autoren, das waren nicht irgendwie ein Team, sondern die haben in ganz unterschiedlichen Zeitaltern und in völlig verschiedenen Kulturen gelebt. Und das unglaubliche Wunder ist, trotzdem haben es diese Leute geschafft, gemeinsam eine durchgängige, sich immer weiter entfaltende Geschichte zu schreiben. Eine Geschichte, die damit beginnt, dass die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zerbricht. Und die damit endet, dass diese Beziehung wiederhergestellt wird und dass Gott so wie am Anfang wieder bei den Menschen wohnt. Und diese ganze Geschichte dreht sich von Anfang bis Ende immer wieder um diesen heiligen und zugleich liebenden Gott, der alles dafür tut, um die Beziehung zu den Menschen wiederherzustellen. Und schon auf den ersten Seiten der Bibel beginnen die Hinweise auf diesen geheimnisvollen Nachkommen Evas, der zwar von der Schlange gebissen wird, der ihr aber den Kopf zertreten wird. Und bald schon werden die Hinweise immer konkreter. Ja? Da fordert Gott zum Beispiel den Abraham auf, seinen einzigen geliebten Sohn Isaak zu opfern. Und zwar genau an dem Ort, an dem später der himmlische Vater tatsächlich seinen Sohn als Opfer für die Sünden der Menschen sterben sieht. Ja, und die Bibel erzählt, ein Schaf musste sterben an der Stelle Isaaks. Und beim Auszug Israels aus Ägypten musste ein Lamm sterben, damit Israel gerettet wird. Genau diese Bilder nimmt über 1000 Jahre später Johannes der Täufer auf, als er Jesus sieht und zu ihm sagt, seht doch, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und es zeigt, da gibt es Bilder, die sich quer durch die ganze Bibel ziehen. Aber nicht nur Bilder und Symbole ziehen sich durch die ganze Bibel. Besonders erstaunlich ist, wie sich die Ahnenreihen im Alten Testament immer wieder auf die Vorfahren Jesu konzentrieren. Und das, obwohl viele Vorfahren Jesu gar nicht die Erstgeborenen waren. Aber immer wieder folgt das Alte Testament genau dieser Linie, die schließlich zu dem einen Erlöser führt, zu Jesus, der dann am Ende wiederkommt. Und die große Frage ist, wer hat in diesem Buch Regie geführt? Ja, wer hat den roten Faden quer durch dieses Buch gelegt? Wer hat darauf geachtet, dass alle 40 Autoren an dieser einen Geschichte weiterschreiben und gemeinsam ein stimmiges Gottesbild entwerfen? Ja, wir müssen das wissen. Es gibt in der ganzen Welt kein vergleichbares Beispiel. Es gibt keine andere Sammlung von Büchern, die von derart unterschiedlichen Autoren in so verschiedenen Zeiten und Kulturen verfasst worden sind und trotzdem eine gemeinsame Geschichte erzählen. Die Bibel ist da absolut einmalig und ich kenne persönlich keine andere Erklärung für dieses Phänomen, außer die, dass Gott ganz offenkundig selbst bei diesem Buch Regie geführt hat. Wer denn sonst? Ja, und damit sind wir schon beim achten Argument für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Und dieses Argument, ich muss es ganz ehrlich sagen, das verschlägt mir selbst immer wieder den Atem. Denn bei diesem Argument geht es um die zahllosen, erfüllten Vorhersagen in der Bibel. Die Bibel ist ein Buch, das ein gewaltiges Risiko eingeht. Etwa 30% der biblischen Texte sind prophetische Texte. Und in diesen Texten geht es immer wieder auch um Vorhersagen über zukünftige Ereignisse. Und dazu sagen diese Propheten dann, Achtung, ihr müsst die Propheten prüfen. Und wie prüft man einen Propheten? Ja, ganz einfach, indem man überprüft, ob die Vorhersagen der Propheten auch wirklich eingetroffen sind. Und die Bibel sagt dann, Achtung, wenn die Vorhersagen nicht eintreffen, dann dürft ihr diese Propheten auch nicht ernst nehmen. So, und jetzt ist es natürlich ein ziemliches Risiko, eine solche Warnung vor falschen Propheten auszusprechen, wenn man selber gar nicht die Zukunft vorhersehen kann. Aber die Bibel ist dieses Risiko eingegangen. Und das Gewaltige ist tatsächlich voll von Vorhersagen, die sich wirklich buchstäblich erfüllt haben. Ich kann jetzt nur ein paar wenige nennen. Der Prophet Jesaja zum Beispiel hat nicht nur vorausgesagt, dass der Tempel in Jerusalem zerstört wird, er hat auch vorausgesagt, dass dieser Tempel später dann wieder aufgebaut wird und er hat vorausgesagt, dass es einen Herrscher namens Kyros geben wird, der diesen Wiederaufbau des Tempels voranbringen wird. Und genau so ist es gekommen. Der Prophet Daniel hat die vier Weltreiche vorausgesagt, die nach ihm kommen werden. Über Jesus gibt es zahlreiche Vorhersagen im Alten Testament, dass er in Bethlehem geboren wird, dass er aus dem Stamm Juda kommt, dass er in Jerusalem auf einem Esel einziehen wird. Und in Psalm 22 und in Jesaja 53 finden wir viele Details der Kreuzigung. Und da gibt es noch viel mehr. So, dass es diese korrekten Vorhersagen in der Bibel gibt, das wird von niemand bestritten. Die Frage ist jetzt nur, wie sind diese Texte mit erfüllten Vorhersagen eigentlich zustande gekommen? Und da gibt es jetzt Leute, die sagen, das sind natürlich keine echten Vorhersagen. Sowas gibt es ja nicht. Nein, das sind natürlich alles nachträgliche Manipulationen. Das heißt, man geht davon aus, dass diese angeblichen Vorhersagen nachträglich in die Texte eingefügt worden sind, nachdem das dann so passiert ist. Und wenn das stimmt, dann würde das bedeuten, dass die jüdischen Schriftgelehrten über Jahrhunderte hinweg die prophetischen Texte immer wieder bewusst manipuliert hätten. Und die Frage ist, kann man sich das wirklich vorstellen? Denn wir wissen ja ein paar Dinge über diese Schriftgelehrten. Wir wissen, dass diese Leute eine extreme Ehrfurcht vor ihren heiligen Texten hatten. Diese Leute haben ihre heiligen Texte mit einer unfassbaren Akribie und Genauigkeit über viele Generationen hinweg textgetreu überliefert. Und da frage ich mich dann schon, ist es überhaupt vorstellbar, dass ausgerechnet diese Leute darum manipuliert haben, dass sie angebliche Vorhersagen nachträglich in die Texte eingebaut haben? Warum ist dieser Betrug nie jemand aufgefallen? Warum hat man keine Fragmente gefunden, die dieses angebliche Flickwerk beweisen oder bestätigen würden? Also ich muss sagen, diese Theorie finde ich schon sehr fragwürdig. Gut, aber auch wenn man das glauben möchte, dann hat man natürlich immer noch ein Problem, und zwar mit den Vorhersagen im Alten Testament über Jesus. Denn das Problem ist ja, das Alte Testament lag schon vor, als Jesus geboren wurde. Ja, da konnte also nichts mehr eingefügt werden. Und deshalb kommt da jetzt eine zweite Theorie ins Spiel. Und die sagt, dass die Autoren des Neuen Testaments die Biografie von Jesus so angepasst hätten, dass sie gut zu den Vorhersagen im Alten Testament passt. Und deshalb hätten sie zum Beispiel den Geburtsort Bethlehem erfunden, obwohl Jesus in Wahrheit natürlich in Nazareth geboren wurde. Oder sie hätten die Details der Kreuzigung so angepasst, dass es gut zu den Texten in Psalm 22 und Jesaja 53 passt. Kann man sich natürlich vorstellen. Das Problem an dieser Theorie aber haben wir schon besprochen. Ja, solche Lügen oder Erfindungen über Jesus hätten in der Zeit und in der Region der Augenzeugen natürlich ein Problem gehabt. Ja. Das wäre zum Beispiel Jakobus, dem leiblichen Bruder von Jesus, definitiv aufgefallen, wenn da jemand mit dem Gerücht um die Ecke gekommen wäre, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde, obwohl es gar nicht stimmt. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, kann man sich das überhaupt vorstellen, dass diese Leute solche Erfindungen mitgetragen hätten? Ich meine, diese Leute haben ja größten Wert auf Ehrlichkeit gelegt. Ich muss sagen, ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass solche Manipulationen damals eine Chance gehabt hätten, sich durchzusetzen. Aber gut, auch wenn man das unbedingt glauben will, vollends schwierig, wird es natürlich mit den Vorhersagen, die erst nach der Fertigstellung der Bibel in Erfüllung gegangen sind. Und tatsächlich finden wir einige solche Vorhersagen in der Bibel. Das geht schon in den Mosebüchern los. Da lesen wir zum Beispiel die Vorhersage, dass das Volk Israel unter alle Nationen zerstreut werden wird. Und in der Zeit des Alten Testaments ist Israel zwar auch schon verschleppt worden, aber die Zerstreuung unter alle Nationen, die begann tatsächlich erst im ersten Jahrhundert nach Christus. Und die Bibel hat noch mehr vorausgesagt. Sie hat vorausgesagt, dass die Juden in aller Welt unsicher leben werden, verfolgt werden und umgebracht werden. Und wir wissen das heute. Tatsächlich gibt es kein Volk, das quer durch alle Zeiten hindurch und in allen Kulturen immer wieder so irrational gehasst und verfolgt worden ist wie die Juden. Sodass fast jedes Kind heute den Fachbegriff kennt für diesen außergewöhnlichen, irrationalen Hass. Antisemitismus. Für welches andere Volk kennen wir einen solchen Begriff? Aber das wirklich Unglaublichste ist, die Bibel sagt an vielen Stellen vorher, dass die Juden aus allen Ecken der Welt wieder in ihr Land zurückkehren werden. So, ich will nun mal eine der vielen Bibelstellen vorlesen, die es im Alten Testament dazu gibt, weil ich sie so beeindruckend finde. Jesaja hat geschrieben, ich werde deine Kinder aus dem Osten holen und dich aus dem Westen sammeln. Zum Norden sage ich, gib her. Und zum Süden halte niemanden zurück. Bring meine Söhne aus der Ferne, meine Töchter aus allen Winkeln der Erde. Ist das nicht unglaublich? Also ich meine, jahrhundertelang war es völlig undenkbar, dass eine solche Vorhersage sich erfüllt. Aber seit dem Ende des 19. Jahrhunderts geschieht etwas vor unseren Augen. Die Juden kehren in ihr Land zurück, aus allen Ländern der Welt. Und wir müssen uns das klar machen, was da geschieht. Das ist eine absolute Einmaligkeit, ein einmaliger Vorgang in der Weltgeschichte, dass ein Volk 2000 Jahre lang in alle Welt verstreut ist, trotzdem seine Identität bewahrt und dann wieder zurückkehrt in sein Land, das gibt's wirklich nur bei Israel. Und die Bibel hat genau das schon vor mehr als 2000 Jahren vielfach angekündigt. Unglaublich. Der Theologe Karl Barth hat diesen Vorgang mal kommentiert mit den Worten: Jetzt können wir es in der Zeitung lesen. Gott hält seine Verheißung. Genau so ist es. Und ich finde das wirklich atemberaubend. Zumal das ja nicht die einzige Vorhersage in der Bibel ist, die mich derart staunen lässt. Jesus hat angekündigt, meine Worte werden für immer bleiben. Und er hat gesagt, die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit sie alle Völker hören. Was für eine extrem gewagte Ankündigung, ja? Muss man sich ja heute fragen, wie konnte damals jemand so kühn sein, zu behaupten, dass die Worte eines Wanderpredigers, der seine Worte nicht mal aufgeschrieben hat, dass diese Worte nicht nur nie vergessen werden, sondern dass sie sich über die ganze Welt verbreiten werden, zu allen Völkern getragen werden. Ja, das war aus damaliger Sicht ja extrem unwahrscheinlich. Und doch ist es genauso gekommen. Ja, heute ist die Bibel tatsächlich das mit großem Abstand am weitesten verbreitete und am meisten übersetzte Buch der Welt. Wir stehen kurz davor, dass buchstäblich jedes Volk der Erde die Worte Jesu in seiner Sprache hören kann. Die Vorhersage hat sich buchstäblich erfüllt. Und die Frage stellt sich, sind es alles Zufälle? Alles Manipulationen? Ich meine, das kann man natürlich glauben. Aber ich muss sagen, also meine persönlichen Glaubensfähigkeiten würde das doch übersteigen. Und selbst wenn man versucht, für jede einzelne dieser Prophetien irgendeine Erklärung zu basteln, so ist es doch am Ende die riesengroße Fülle an erfüllten Vorhersagen, die uns staunen lassen sollte. Es gibt weit und breit kein Buch in der Welt, in dem wir auch nur annähernd so viele erfüllte Vorhersagen in einer solchen Qualität finden wie in der Bibel. Und es ist natürlich ein absolut starker Grund, die Bibel für glaubwürdig zu halten. Okay, du denkst jetzt vielleicht, Markus, sehr gut, aber es reicht. Es sind doch jetzt wirklich genügend Gründe für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Aber sorry, es tut mir leid. Wir sind noch nicht durch und ich kann einfach nicht schweigen von dem, dass es da noch viel mehr starke und beeindruckende Argumente für die Glaubwürdigkeit der Bibel gibt. Also bitte bleib noch bei mir. Lass mich dir noch berichten vom 9. Grund, warum ich der Bibel vertraue. Und dieser 9. Grund ist das zutreffende Weltbild der Bibel. Ja, dieses Argument hat mich natürlich durch meinen naturwissenschaftlichen Hintergrund besonders stark bewegt. Und ich habe in meinem ersten Offenbarvortrag zur Frage nach Wissenschaft und Theologie auch schon darüber gesprochen. Da hatte ich 4 weit verbreitete Weltbilder vorgestellt. Den starken und den schwachen Naturalismus, der davon ausgeht, dass es entweder überhaupt keine übernatürlichen Kräfte gibt oder dass diese Kräfte jedenfalls nicht eingreifen in den Weltlauf. Und dazu habe ich noch den Pantheismus erwähnt, der damit rechnet, dass göttliche Kräfte Teil der uns umgebenden Natur sind. Und ich habe diesen 3 Weltbildern das biblische Weltbild gegenübergestellt und gesagt, die Bibel macht 3 grundlegende Aussagen über die Welt. Sie sagt erstens, wir leben in einer geschaffenen Welt, weshalb Christen zu dieser Welt auch Schöpfung sagen. Und diese Schöpfung ist zweitens entgegen der Annahme des Pantheismus vollständig vom Schöpfer getrennt. Ja, und deshalb warnt die Bibel immer wieder davor, irgendein Element dieser Schöpfung anzubeten. Und schließlich, und das ist der 3. Punkt, der Schöpfer kann aber jederzeit punktuell in den Weltlauf eingreifen. Und genau diese 3 Punkte werden heute durch die Fakten, die wir in der Welt vorfinden, in fantastischer Weise bestätigt. Ja, der Erfolg der Naturwissenschaften beweist, die Welt, in der wir leben, wird tatsächlich nicht von der Willkür oder von den Launen von Göttern bestimmt, ja, wie das der Pantheismus annimmt, sondern sie funktioniert tatsächlich nach festen Gesetzen, die wir erforschen können. Aber gerade diese Gesetze beweisen auch, dass es einen Gesetzgeber gegeben haben muss, einen intelligenten Designer, der dieser Welt ihr Gefüge, ihre Ordnung, ihre Information gegeben hat. Und all unser Wissen deutet heute darauf hin, dass wir von Dingen umgeben sind, die auf das Wirken eines Schöpfers hinweisen. Es spricht natürlich stark und klar gegen den Naturalismus. Und allein schon die Entstehung des Lebens beweist, dieser Schöpfer hat nicht nur einfach die Welt in Gang gesetzt und sich dann zurückgezogen, sondern hat auch in den Weltlauf eingegriffen. Und es zeigt, die Bibel hat Recht behalten. Das Weltbild der Bibel passt bestens zu den Fakten, die wir heute in der Welt vorfinden. Aber nicht nur das biblische Weltbild hat sich bestätigt. Der 10. Grund, warum ich die Bibel für so extrem glaubwürdig halte, ist ihr zutreffendes, realistisches Menschenbild. Ja, die Bibel lehrt uns in Bezug auf den Menschen ja zweierlei. Sie spricht einerseits jedem Menschen eine unveräußerliche Würde zu. Sie adelt den Menschen. Sie sagt, jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Und deshalb haben die ersten Christen im Römischen Reich Dinge getan, die damals völlig revolutionär waren. Sie haben sich für die Schwachen eingesetzt. Sie haben sich um die Kranken gekümmert. Sie haben die Witwen und Waisen versorgt. Sie haben sich um die Babys gekümmert, die von Leuten zum Sterben in die Gosse geworfen wurden. Denn so hat damals nun mal Abtreibung funktioniert. Und für die Christen war einfach jeder Mensch von der Zeugung bis zum Tod wertvoll und liebenswert. Aber die Bibel sagt noch etwas anderes über den Menschen aus. Sie spricht auch von seiner Gefallenheit. Sie spricht davon, dass jeder Mensch von klein auf verstrickt ist in sündige, egoistische Verhaltensweisen. Der Mensch, so sagt die Bibel, ist von Jugend auf in Böses verstrickt. Und das ist natürlich eine gewaltige Provokation für uns Menschen. Ja, wer möchte das schon gesagt kriegen? Und kein Wunder, dass diesem biblischen Menschenbild immer wieder heftig widersprochen worden ist. Immer wieder wurde gesagt, nein, das stimmt nicht. Der Mensch ist nicht böse, er ist eigentlich gut. Es sind nur die Umstände, die ihn böse machen können. Der ganze Kommunismus ist letztlich auf dieser Annahme aufgebaut worden, dass die Menschen bestimmt gut miteinander umgehen werden, dass sie sich ihr eigenes Paradies bauen werden, wenn wir nur endlich diese äußerlichen Ungerechtigkeiten beseitigen. Wir wissen alle, es hat nicht funktioniert. Historisch hat sich gezeigt, dass diese Vorstellung ein kompletter Irrtum ist. Ja, und wann immer versucht wurde, eine Gesellschaft auf dieser Idee aufzubauen, hat es in fürchterlicher Zerstörung und in unglaublichem Leid geendet. Und nicht viel besser ging es dem aufklärerischen Humanismus, der davon ausgegangen ist, dass die menschliche Vernunft alles gut machen wird. Ja, da wurde gesagt, wenn wir nur die menschliche Vernunft machen lassen, wenn wir sie nicht mehr eingrenzen durch religiöse Autoritäten, dann wird alles gut. Und was ist darauf gefolgt? Wir wissen es, es war leider nicht ein ewiger Fortschritt, sondern es kamen die beiden schlimmsten Weltkriege aller Zeiten. Und heute sehen wir haben wieder Krieg in Europa. Weltweit sind Diktaturen auf dem Vormarsch, trotz wachsendem Wissen, trotz wachsendem Wohlstand auf der ganzen Welt. Die Geschichte beweist, den guten König, der sein Volk einfach nur weise regiert, den gibt es leider nur im Märchen. Ja, die Realität ist, dass Macht uns Menschen korrumpiert, wo wir selber entscheiden dürfen, was wir tun wollen. Da tun wir nicht nur gute Dinge, im Gegenteil, wir haben alle diesen Hang, eigensinnig und egoistisch zu handeln. Wie gut, dass wir in einer Demokratie leben, in der jede menschliche Macht kontrolliert wird und notfalls abgesetzt werden kann. Denn die Geschichte zeigt, das ist unbedingt notwendig. Die Geschichte zeigt, die Bibel hat Recht behalten mit ihrem hohen und doch zugleich so realistischen Menschenbild. Und genau das macht die Bibel für mich so glaubwürdig. Aber wir sind immer noch nicht durch. Es gibt noch mehr schwerwiegende Gründe, warum die Bibel glaubwürdig ist. Grund 11 für die Glaubwürdigkeit der Bibel ist ihre einzigartige und wegweisende Ethik. Ja, wir müssen da nur mal an die Bergpredigt denken. Die Bergpredigt Jesu gilt heute allgemein als ein Meisterwerk der Weltliteratur. Ja, es gibt sogar Angehörige von anderen Religionen, die das anerkannt haben. Wir haben hier wirklich einen ultimativen Maßstab für moralisches Handeln vorliegen. Und genauso unbestritten ist es, dass es kein Regelwerk gibt, das eine vergleichbare Ausstrahlung auf die Menschheit gehabt hätte wie die 10 Gebote. Aber das ist ja noch längst nicht alles, was die Bibel uns zum Thema Ethik sagt. Wir haben schon gesprochen über diese Lehre, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Und damit hat die Bibel die Grundlage gelegt für die unveräußerliche Würde jedes Menschen. Jesus hat uns dazu noch gelehrt, dass wir unseren Mitmenschen vergeben sollen. Und er hat damit die Grundlage gelegt für Versöhnungsprozesse in Beziehungen, in Familien, ja sogar in ganzen Nationen. Oder denken wir mal an dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das ist bis heute eine wegweisende Grundlage für Diakonie, für praktizierte Mitmenschlichkeit. Oder denk an diese Geschichte, in der Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Das ist bis heute das Zeichen dafür, dass Leiter ihre Untergebenen nicht beherrschen sollen, sondern dass sie ihnen dienen sollen. Was für weise und wertvolle Grundlagen hat die Bibel da gelegt? Sehr beeindruckt hat mich dazu das sogenannte Buch der Mitte, ein Buch von einem indischen Philosophen, Vishal Mangalwadi heißt der Mann. Und in diesem Buch wird eindrucksvoll nachgewiesen, dass die enormen Fortschritte in Technik, Wissenschaft, Wirtschaft, Demokratie bis hin zum Gesundheitswesen oder Frauenrechte in der westlichen Welt letztlich auf den Einfluss der Bibel zurückzuführen sind. Mangalwadi sagt, letztlich hat die Bibel die westliche Welt geformt. Und da stellt sich natürlich die Frage, woher hat dieses Buch diese Weisheit? Wie kommt es, dass dieses Buch wie kein anderes die Welt geprägt und verändert hat? Und was könnte glaubwürdiger sein als ein Buch mit einer derart herausragenden Ethik, das so viel Gutes und Segensreiches bewirkt hat? Und damit komme ich zum 12. Grund für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Und Achtung, dieses Argument hört sich zunächst mal etwas seltsam an, denn das 12. Argument für die Glaubwürdigkeit der Bibel ist der biblische Selbstanspruch, göttliche Offenbarung zu sein. Und da wird es jetzt so richtig spannend. Lass mich bitte versuchen, dir zu erklären, warum dieses Argument so bedeutsam ist. Professor Gerhard Meyer hat es ja in seinem ersten Offenbarvortrag schon berichtet. Die Bibel ist tatsächlich voller Aussagen, dass in diesen Texten nicht nur Menschen sprechen, sondern dass hier Gott selbst spricht. Ja, Jeremia schreibt zum Beispiel, der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Jeremia sagt also, ich spreche hier zwar, aber es sind eigentlich Worte Gottes, die er hört. Oder ganz ähnlich sagt Paulus, das Evangelium, das von mir gepredigt ist, ist nicht von menschlicher Art, sondern eine Offenbarung Jesu Christi. Und er war es auch, der gesagt hat, dass letztlich alle Texte des Alten Testaments von Gott eingegeben sind. Und das führt uns zu einer großen Frage, nämlich zu der Frage, was ist das eigentlich, die Bibel? Ist es einfach eine Sammlung von inspirierten Berichten über religiöse Erfahrungen? Sind es einfach kluge Gedanken über Gott und über Moral? Ja, das behaupten ja viele. Aber wenn wir diesen Selbstanspruch der Bibel anschauen, dann müssen wir ganz klar sagen, nein, das ist die Bibel ganz sicher nicht. Das können wir eindeutig ausschließen. Denn es gibt ja viele kluge Bücher in der Welt. Es gibt viele religiöse Erfahrungsberichte. Aber die biblischen Texte wollen genau das ausdrücklich nicht sein. Sie wollen keine Erfahrungsberichte oder menschliche Überlegungen sein. Sie wollen Gottes Wort sein. So, aber wenn jemand seine Lehre und seine Aussagen mit einem derart steilen Anspruch verknüpft, dass hier Gott selbst spricht, dann können wir nicht mehr einfach sagen, ja, das sind halt kluge Menschen, die hier ein paar kluge Sachen aufgeschrieben haben. Denn kluge Menschen haben nicht so einen Anspruch. Kluge Menschen sagen nicht, was ich sage, kommt von Gott. Ja, kluge Menschen wissen, dass unsere Gedanken beschränkt sind. Und wenn jemand so etwas sagt, was ich hier sage, ist Gottes lebendiges Wort, dann gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten. Entweder dieser Anspruch ist eine Lüge, oder zweitens dieser Anspruch ist religiöse Schwärmerei, oder drittens dieser Anspruch ist die Wahrheit. Lüge, Schwärmerei oder Wahrheit, diese drei Möglichkeiten gibt's. Was davon trifft auf die Bibel zu? Denken wir nochmal zurück an die Eigenschaften der Texte, die wir gerade besprochen haben. Die wegweisende Ethik, das zutreffende Weltbild, das realistische Menschenbild, die durchgängige Geschichte, die erfüllten Vorhersagen, die extreme Ehrlichkeit der biblischen Texte. Und es zeigt, hier haben keine Lügner geschrieben und es waren keine durchgeknallten religiösen Schwärmer. Die Texte selbst und ihre extrem hohen Eigenschaften sprechen vollkommen dagegen. Aber was ist die Bibel dann, wenn die Texte mit einem derart steilen Selbstanspruch weder von Lügnern noch von Schwärmern stammen? Dann bleibt eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Dann muss die Bibel das sein, was sie selbst von sich behauptet zu sein, nämlich Gottes eigenes offenbartes Wort. Und genau davon bin ich tatsächlich überzeugt, denn jede Alternative halte ich für wenig glaubwürdig. So, wir haben jetzt 12 Eigenschaften der Bibel besprochen, die in einer starken Weise dafür sprechen, dass die Bibel tatsächlich glaubwürdig ist. Bitte lass mich jetzt am Schluss noch ein weiteres Argument dazu hinzufügen, das nicht mit der Bibel selbst zu tun hat, sondern mit ihrer Wirksamkeit. Ich weiß ja nicht, wie es dir mit der Bibel geht, aber ich mache mit diesem Buch immer wieder eine besondere Erfahrung. Dieses Buch weckt Ehrfurcht in mir, Staunen. Dieses Buch tröstet mich, es ermutigt mich, aber es stellt mich auch in Frage, es ruft mich zur Umkehr. Auf jeden Fall erlebe ich immer wieder, dieses Buch spricht zu mir. Und weißt du, ich finde das erstaunlich, weil dieses Buch ist ja ziemlich alt. Also wenn ich mir heute einen Film anschaue, der mehr als 40 Jahre alt ist, dann denke ich immer, wow, wie schnell sich die Zeiten doch ändern. Wie schnell sich die Kultur, die Art zu denken und zu reden doch verändert. Wie fremd wirken heute schon Dinge auf uns, die nur ein paar Jahrzehnte alt sind. Aber die Bibel ist nicht 40 Jahre alt. Sie ist auch nicht 400 Jahre alt. Wir reden davon, dass diese Texte 2000 Jahre alt sind und noch älter. Und dazu stammen sie aus völlig anderen Kulturen. Und trotzdem faszinieren mich heute diese Texte. Trotzdem wirken sie immer noch hochaktuell auf mich. Wie ist das möglich? Du kannst mich jetzt natürlich für einen religiösen Spinner halten oder Schwärmer. Aber das Problem ist ja, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Ja, das Gleiche, was ich erlebe, erleben Menschen in der ganzen Welt, in allen Kulturen, in allen Generationen. Heute sagen Hunderte von Millionen Menschen auf der ganzen Welt, dieses Buch ist kein normales Buch. Dieses Buch hat Kraft. Es verändert Menschen, es verändert Familien, es verändert ganze Kulturen. Und nicht umsonst wird dieses Buch von Diktatoren verboten und bekämpft wie kein anderes Buch. Denn Diktatoren wissen, dieses Buch hat einst schon das Römische Reich aus den Angeln gehoben. Es verändert auch heute noch Menschen und ganze Nationen. So, und wenn nur ein paar einzelne Leute von diesem Buch begeistert wären, gut, dann bräuchten wir das nicht besonders ernst nehmen. Aber wenn derart viele Menschen auf der ganzen Welt zeit- und kulturübergreifend von solchen Erfahrungen berichten, ja, dann müssen wir uns schon fragen, was hat dieses Buch, das andere Bücher nicht haben? Diese einzigartige Wirksamkeit ist deshalb für mich durchaus ein weiteres wichtiges Argument für die Glaubwürdigkeit der Bibel. So, vielleicht sagst du jetzt, Markus, ich finde das alles ganz interessant, was du da sagst, aber jetzt mal ehrlich, wenn das stimmen würde, was du sagst, warum hören wir dann so selten davon? Warum gibt es scheinbar kaum Wissenschaftler, die sich mit diesen Argumenten für die Bibel beschäftigen? Warum spricht man darüber kaum? Lass mich bitte versuchen, dir diese Frage zu beantworten, bevor wir zum 14. und letzten Grund für die Glaubwürdigkeit der Bibel kommen. Und in meinem ersten Offenbarvortrag habe ich berichtet, dass in unserer wissenschaftlichen Welt ein Wissenschaftsbegriff vorherrscht, der die Möglichkeit einer übernatürlichen Ursache von vornherein grundsätzlich ausschließt. Ja, und damit ist natürlich auch von vornherein die Möglichkeit vom Tisch, dass die Bibel eine Offenbarung Gottes sein könnte. Und deshalb steht auch von vornherein fest, dass erfüllte Vorhersagen nachträgliche Manipulationen sein müssen. Und deshalb steht dann auch von vornherein fest, dass mit dem Gottesknecht in Jesaja 53 unmöglich Jesus gemeint sein konnte, obwohl man weit und breit niemand anderes findet, auf den die Beschreibung zutreffen könnte. Die Argumente, die ich hier präsentiert habe, werden deshalb so selten thematisiert, weil das wissenschaftliche Leitparadigma, der Wissenschaftsbegriff, die Möglichkeit einer göttlichen Offenbarung von vornherein prinzipiell ausschließt. Das finde ich sehr schade. Ich finde es auch falsch. Und wenn dich dieses Thema näher interessiert, dann lege ich dir meinen ersten Vortrag bei Offenbar ins Herz, denn ich hoffe, ich konnte in diesem Vortrag deutlich machen, natürlich kann man ein seriöser Wissenschaftler sein und trotzdem von der Realität von Wundern und Offenbarung ausgehen. Ja, es wäre schön, wenn sich diese Erkenntnis noch etwas rumsprechen würde. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum über diese Argumente so wenig gesprochen wird. Und dazu will ich dir noch eine kleine Episode erzählen, die der gläubige Althistoriker Dr. Jürgen Spies erzählt hat. Er hat berichtet, während seiner Zeit an der Universität hat er angefangen, sich mit den historischen Fakten rund um die Auferstehung Jesu zu beschäftigen. Und er war damals noch kein Christ, aber es hat ihn bewegt, dass man sich durchaus auch als Historiker mit der Frage nach der Auferstehung beschäftigen kann. Es hat ihn bewegt, dass diese Geschichten über Jesus und die Auferstehung Spuren in der Geschichte hinterlassen haben, die man mit wissenschaftlichen Mitteln prüfen und erforschen kann. Und er war überrascht davon, dass der christliche Glaube eben nicht nur einfach eine Behauptung ist, die man entweder glauben kann oder nicht. Nein, ihm wurde klar, der christliche Glaube beruht auf Ereignissen in der Geschichte, denen man nachgehen kann, die man überprüfen kann. Und Jürgen Spies berichtet, dass er dann auch seine Professoren in seinem Institut darauf angesprochen hat. Und er war doch sehr verblüfft darüber, dass ihm seine Professoren Recht gegeben haben. Sie haben ihm zugestimmt, dass es historisch gesehen viel wahrscheinlicher ist, dass Jesus auferstanden ist, als dass er nicht auferstanden ist. Und Jürgen Spies hat umso mehr gefragt, ja, aber Leute, warum reden wir dann nicht darüber? Warum diskutieren wir nicht offen darüber? Und einer seiner Professoren war ehrlich zu ihm und er hat gesagt, wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, ja, dann stimmt natürlich noch viel mehr im Neuen Testament. Und dann müsste ich mein Leben ändern. Ja, dann müsste ich den Lehren dieses Mannes aus Nazareth folgen. Und ganz ehrlich, das will ich nicht. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann müsste ich so viel ändern in meinem Leben. Und das will ich nicht. Ich finde diese Geschichte wirklich traurig, denn ja, es stimmt zwar, wir verlieren unsere Souveränität, unsere Autonomie, wenn wir die Auferstehung Jesu anerkennen. Aber meine Erfahrung ist, das ist kein Verlust. Das ist nichts, was wir fürchten müssen. Im Gegenteil, ganz offenkundig haben diese Professoren das 14. und letzte Argument für die Glaubwürdigkeit der Bibel noch nicht gekannt. Und dieses letzte Argument heißt, die Bibel enthält ein einzigartiges Gottesbild. So, lass mich dir am Ende dieses Vortrags erklären, was ich damit meine. Ich war vor ein paar Jahren in Israel und da fiel mir etwas auf. Viele Plätze, an denen Jesus gewirkt hat, sind heute überbaut mit prächtigen Kirchen. Ja, da sieht man überall Marmor und Gold und Silber. Und mich hat es eher traurig gemacht. Ja, ich hätte diese Orte viel lieber in dem Zustand erlebt, wie sie damals waren, als Jesus unterwegs war. Denn damals gab es kein Marmor, kein Gold, kein Silber. Aber mir schien es fast so, als ob diese Kirchenbauer da etwas nachholen wollten für Gott. Ja, ich hatte fast das Gefühl, als ob sie Jesus noch nachträglich den Pomp und die Glorie verleihen wollten, die aus ihrer Sicht so für so einen Gottkönig eigentlich angemessen sein müssten. Und mir hat es gezeigt, ganz offensichtlich tun wir Menschen uns enorm schwer damit, wie Jesus wirklich war. Jesus hat die menschlichen Vorstellungen von einem göttlichen Herrscher auch damals schon vollkommen auf den Kopf gestellt und er tut das bis heute. Ja, die Juden hatten einen mächtigen Messias erwartet, der die Römer vertreibt. Aber Jesus hat niemanden vertrieben. Er kam als unehelicher Sohn einer unbedeutenden Frau auf die Erde, um dann sofort zum Flüchtling zu werden. Und statt sich mit Machthabern und mit den religiösen Führern zu treffen, hat er 3 Jahre mit einfachen Leuten verbracht. Statt sich bedienen zu lassen, hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen, was Petrus kaum ausgehalten hat. Und statt seine Feinde, so wie Mohammed, zum Bekämpfen, hat er sich schlagen, foltern und umbringen lassen, was Petrus völlig inakzeptabel fand. dieser Gott, den die Bibel zeichnet, der war schon immer überraschend anders. Und während Religionen überall in der Welt fordern, dass Menschen die unterschiedlichsten Dinge tun müssen, um vor Gott bestehen zu können, ist es beim Gott der Bibel genau umgekehrt. Er erniedrigt sich. Er stirbt am Kreuz, damit wir vor Gott bestehen können. So ein Gott, der sich für uns schlagen lässt und qualvoll stirbt, das widerspricht einfach allem, was wir kennen, was wir uns vorstellen können. Und die Bibel ist voll von Berichten davon, wie schwer sich sogar die Jünger Jesu getan haben mit diesem Jesus, weil Jesus ihre Erwartungen immer wieder vollständig über den Haufen geworfen hat. Und das führt zu der riesengroßen Frage, wer um alles in der Welt hat sich so etwas ausgedacht? Wer hat diese Theologie entwickelt vom stellvertretenden Sühnetod des Gottessohns und von der Erneuerung des menschlichen Herzens durch den Heiligen Geist? Wer hat das erfunden und wie konnte dieser Religionserfinder das so erfolgreich verbreiten? Denn Fakt ist, so etwas gibt es sonst nirgends. Die Lehre des Neuen Testaments scheint wirklich vom Himmel gefallen zu sein. Und mir zeigt es zweierlei. Zum einen, ich kann einfach nicht glauben, dass dieses einzigartige Gottesbild ein Produkt menschlicher Fantasie sein soll. Dafür steht es einfach viel zu sehr im Widerspruch zu allem, was Menschen erwarten. Und zweitens zeigt mir das, und das hätte ich gern diesem Professor von Jürgen Spieß gesagt, ein Gott, der sein Leben für mich gibt, dem kann ich auch getrost mein Leben geben. Ein Gott, der für mich stirbt, dem kann ich mich fröhlich unterordnen. Denn diesem Gott kann ich vertrauen. Bei so einem Gott ist mein Leben in den besten Händen, die ich mir nur vorstellen kann. Und deshalb bin ich überzeugt, wir haben wirklich jeden vernünftigen Grund, diesem Gott und seinem Wort der Bibel völlig zu vertrauen. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zusehen.